sowieso passiert es ganz häufig, dass ich eine Stunde vorher das Gefühl habe, ich kann es eh nicht.
Genau wie bei mir.
Es geht nichts mehr. Ja. Es geht auch wirklich nichts mehr manchmal. Du bist ja, hä?
Habe ich das je geübt?
Genau. Warum geht das jetzt alles nicht mehr? Trotzdem war natürlich das Gefühl dieser offenen Grenzen, das war unbeschreiblich. Überhaupt diese ganze Zeit damals, alle, die das erlebt haben, das war möglicherweise mit das Emotionalste, was die Berliner, und zwar auf beiden Seiten, je erlebt haben. Das ist doch fantastisch, dann ist auch jedes Mal anders. Das ist ja sowieso auch mein Credo. Ich finde, jedes Konzert muss anders oder neu klingen, sagen wir, auch für einen selbst, sodass man es immer wieder neu erlebt. Und dann sind Dinge anders als am Abend zuvor, oder? So ist es lebendig.
Es ist mein Credo auch.
Ja, super, da treffen wir uns total. Übrigens, der Kaffee war fantastisch.
Ist lecker. Herzlich willkommen bei Klassik Doppio. Heute sitzt mir eine sehr spannende Person gegenüber. Sie lacht schon, wenn ich das sage. Die Geigerin Antje Weitas. Sie hat sich wirklich einen Namen gemacht als eine der spannendsten Geigerinnen mit ganz tollen Repertoire, was sie spielt. Und wenn ich ihre Aufnahmen höre, dann habe ich immer das Gefühl, sie ist eigentlich eine Sängerin, weil sie singt mit der Geige, sie atmet mit der Geige. Und es ist so hochmusikalisch, dass mich das wahnsinnig interessiert hat, sie heute mal in meinem Podcast einzuladen. Hallo Antje.
Hallo Enias, vielen Dank. Und ich werde gerade rot.
Wie du wirst.
Genau. Also außerdem finde ich das mit dem Singen total interessant, weil wir Geiger uns immer ein Vorbild an den Sängern nehmen.
Ja. Wir sagen immer an den Geiger.
Genau. Ja. Ich finde das total faszinierend.
Meine Lehrerin hat immer gesagt, du musst so singen, wie wenn der Bogen auf der Saite so ansetzt. Und das ist, weil ich auch lange Geige gespielt habe, das macht so Sinn für mich. Aber was denkst du eigentlich, wenn jemand dir sagt Cantabile? Also denkst du an die Atmung oder wie machst du das dann im Geigenspiel?
Ich glaube, dass Atmung was ganz Essentielles auch beim Geigespielen ist, hat auch was mit dem Klang zu tun. Und es geht um die möglichst natürlichste Variante. Und das hat was mit dem Atem zu tun. Und deswegen natürlich, auch beim Spielen versuche ich musikalisch zu atmen. Das passiert nicht bewusst, aber von der Idee schon.
Du bist heute direkt von der Hochschule gekommen. Du bist nämlich auch Professorin an der Hans Eisler hier in Berlin-Mitte, was mich sehr freut, weil wir sind ja hier auch in Berlin-Mitte. Und an der Kronberg Academy unterrichtest du auch. Es gibt diesen berühmten Spruch, wer lehrt, lernt auch. Und ich habe das auch erfahren, als ich Meisterkurse schon gegeben habe. Würdest du sagen, dass deine Studierende dich auch inspirieren in deinem Konzertalltag?
Unbedingt. Ich glaube, ich habe, seitdem ich unterrichte, mehr gelernt als früher im Studium. Und das hat mehrere Gründe. Das hat natürlich erstmal den Grund, dass man extrem reflektieren muss, auch was die rein instrumentale Seite angeht. Weil ich muss den Menschen ja helfen. Ich kann ja nicht nur sagen, so geht's, sondern ich muss ja schauen, was funktioniert nicht, warum funktioniert's nicht. Und in dem Moment, wo man das reflektiert, reflektiert man sich selbst. Und musikalisch sowieso. Ich kann ja nicht sagen, ich habe recht.
Nee.
Sondern es muss ja eine Begründung dafür da sein, warum ich der Meinung bin, dass das, was gerade der Student macht, vielleicht nicht das Nonplusultra ist. Und insofern ist man immer in Bewegung, was die Interpretation angeht. Und ich habe auch schon viele Ideen, ich habe sie nicht geklaut, aber ich bin in jedem Fall inspiriert worden von meinen Studenten.
Wir sind heute ja bei Klassik Doppio, das ist mein Podcast und er verbindet klassische Musik mit Kaffee. Und daher, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du auch gerne Kaffee trinkst.
Ich trinke jetzt auch wieder gern Kaffee. Ich hatte mal eine Teephase, aber die ist schon ewig her. Ja,
dann hättest du nicht kommen können hierhin.
Nein, also ich trinke wahnsinnig gern Kaffee und wahnsinnig gern guten Kaffee.
Und was möchtest du heute? Ich mache dir nämlich einen Kaffee.
Oh, das ist wahnsinnig nett von dir. Ich hätte gerne ein Cappuccino. Ich weiß, das ist nicht wahnsinnig italienisch, da dürfte ich jetzt keinen Cappuccino mehr
bestellen. Die Uhrzeit, ja, wir sind hier 15 Uhr,
aber mir schmeckt es einfach wahnsinnig gut und ich nehme auch die ganz normale Kuhmilch. Darf man noch normal sagen,
ich
wenn man
Kuhmilch... Ich trinke nur Kuhmilch, ja.
Also ganz normale Kuhmilch. Vielen Dank. Und jetzt müssten natürlich die Podcast-Hörer sehen, was der Enias hier für ein unglaubliches Equipment hat. Das ist eine ästhetische Augenweide. Und natürlich genau die richtige Menge und die richtige, den richtigen Mahlgrad. Ne? Dann kommt es auf den Kaffee an, den du benutzt wahrscheinlich. Ah ja. Wow, und da ist ein Herz drauf für alle Hörer. Also ein expressionistisches Herz ist
Antje,
da drauf.
Antje, dann, also ich mache also, immer mit Kaffee. Cheers,
sehr
oder?
Zum Wohl.
Zum
Cheers.
Wohl.
Danke, dass ich hier sein darf.
Lecker. Ich finde ja, die Milch ist eigentlich entscheidend auch, weil die Milch ist,
Milch?
Ich habe immer Demeter-Milch. Das ist keine Werbung, liebe Spotify und so, aber diese Milch, die ist irgendwie so lecker und die kaufe ich mir immer. Also ich schwöre auf
diese Milch.
Es gibt
auch Biomilch, die nicht schäumt.
Ja, genau.
Deswegen muss man bei der Biomilch echt aufpassen, was man kauft.
Den Kaffee, den wir aber heute trinken, der kommt von der Berliner Röststätte. Ein ganz tolles Unternehmen. Die haben auch eine Filiale, die ich immer besuche, in der Ackerstraße.
Nicht weit von hier.
Nicht weit von hier. Und die unterstützen diesen Podcast mit wunderbarstem Kaffee.
Wow.
Und diese Mischung heißt Sinfonia. Ist das nicht toll?
Das ist ganz toll.
Jedes Mal, wenn ich es sage, freue ich mich immer noch,
natürlich.
Weil es ist ein Musiker-Kaffee.
Da gehen auch Musiker hin, da trefft ihr euch, die hier in Berlin-Mitte wohnen. Wir wissen ja, dass inzwischen alle Musiker eine Wohnung in Berlin haben.
Ja, Wohnung oder am Flughafen sieht man sich immer. Ich habe dich nämlich auch
am Flughafen gesehen. Ich weiß, und ich fand es total nett, dass du, ich war irgendwie auf meinem Handy.
Ja, ich weiß gar nicht, wo du hin bist, nach Frankfurt.
Ich glaube,
und
nach
dann
Frankfurt, aber genau weiß ich es auch nicht mehr.
Hattest deine Geige dabei auf jeden Fall.
Muss ich ja. Und du kamst einfach auf mich zu. Ich fand das wahnsinnig nett.
Ja, ich finde immer, also wir Musiker treffen uns, wenn man mal ein Konzert hat und dann entweder man sieht sich nie wieder oder man hat wieder ein Konzert zusammen oder am Flughafen.
Oder am Flughafen, genau. In Berlin relativ häufig mit den Flügen nach Frankfurt oder München, weil man ja von Berlin nirgendwo direkt hinfliegen
das
kann.
Das ist ganz schlimm.
Hauptstadtflughafen nennt man das. Wahrscheinlich einer der teuersten.
Teuer und weit außerhalb, oder?
Weit außerhalb, teuer und wenig Verbindung. Also eine perfekte Mischung.
Du bist ja also seit Jahrzehnten konzertierende Musikerin. Das bedeutet, du bist auch viel unterwegs. Und als Sänger unterwegs sein ist eigentlich einfach, weil wir haben keinen Instrumentenkoffer. Und immer wenn ich euch andere Musiker sehe, Instrumentalisten, sehe ich euch mit Tasche, Geige oder Trompetenkoffer und so. Mhm. Und es gibt ja viele Geschichten auf Facebook, sehe ich das immer, von Geigern gerade, die ihre Geigen nicht ins Flugzeug reinkriegen. Ist dir das schon passiert?
Es ist mir einmal passiert. Seitdem fliege ich mit dieser Fluggesellschaft nie wieder. Und ich sage es dir jetzt einfach auch. Das ist Ryanair. Nie wieder.
Ich bin noch nie Ryanair geflogen.
Ja,
muss ich dazu sagen.
Hast du auch nichts verpasst. das war eine Machtdemonstration. Es war Wintereinbruch in England. Ich habe gesagt, ich kaufe ein Ticket. Auch das durfte ich nicht mehr.
Ja.
Die wollten einfach ihre Macht ausüben und ich musste die Geige bei Winterwetter unten reingeben. Ich wäre nicht mehr weggekommen. Heathrow war zu. Es waren alle Flughäfen zu. Und dann habe ich mir geschworen, ich fliege nie wieder mit Ryanair. Und ich sage das auch jedem, der es hören will und jedem, der es nicht hören will. Und bin dem auch sehr treu geblieben.
Was hast du für einen Geigenkasten für deine Geige?
Na schon, so ein viereckigen, der ein bisschen sicherer ist als ein normaler Formkasten.
Auch Temperatur?
Nein, natürlich nicht.
Weil das ist ja richtig kalt da unten.
Es gibt in den Flugzeugen eigentlich die Kabinen für die Tiere.
Ja.
Die sind etwas geheizt. Aber da war die nicht drin, als ich sie gekriegt habe. Ryanair ist ja damals noch, das ist schon viele Jahre her, damals gab es den neuen BER noch gar nicht.
Ja.
Ich bin in Schönefeld angekommen und die Geige kam nicht auf dem Fragile-Band, natürlich nicht, klar. Und sie war eiskalt und hat ungefähr, ich würde sagen, eine Woche gebraucht, bis sie sich wieder akklimatisiert hat.
Da hat sich niemand bei dir entschuldigt auch.
Na wer denn? Die waren der Meinung, sie sind im Recht.
Ja, da bin ich als Sänger eigentlich immer sehr froh. Mein Problem ist immer nur, dass mit nach Berlin reisen, dass mein Koffer in München oder Frankfurt immer verloren geht. Und das auch auf dem Weg zu den Konzerten.
Oh, du Armer.
Ja, und ich...
Immer noch? Das
immer
war
noch
zu Corona.
Ganz,
nach
ganz
Corona war das ganz schlimm.
Ganz oft. Und deshalb habe ich jetzt immer so eine Weekender-Tasche noch im Handgepäck dabei.
Mit Konzertklamotten.
Konzertklamotten, mit Unterwäsche, Socken, was braucht man noch? Ladekabel, alles doppelt, falls irgendwas verloren geht.
Ja, klar.
Ja, aber das ist dein Alltag. Du lebst seit wie vielen Jahren aus dem Koffer eigentlich?
Naja, ich habe ja auch noch eine Stelle hier in Berlin. Also ab und zu muss ich schon auch in Berlin sein.
Aber wenn man deinen Kalender anschaut,
ja, der
bist du
war ein bisschen verrückt
unterwegs.
In letzter Zeit. Ja, das stimmt.
Asien. Ja.
Genau, sehr viel Asien im Moment. Was sehr schön ist, das Schöne an langen Flugreisen ist, dass keiner was von mir will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, wenn du in einem ich kann endlich mal die Filme gucken, die ich nie schaffe. Und niemand will was von mir. Ich kaufe mir auch nie so ein WLAN-Gutschein-Ding da, weil ich will gar nicht. Ich will mit niemandem in Kontakt sein.
Ich unterstreiche das total. Mein Problem ist immer, dass ich mir für diese Reisen Sachen aufschiebe, wo ich weiß, habe ich jetzt keine Zeit, zum Beispiel Steuererklärung. Oh, oder? Gott. Und dann muss ich immer dieses WLAN kaufen, um dann meiner Steuerberaterin noch irgendwelche Belege zu... Dann durchforsche ich aber mein iPad, da hat man ja Zeit. 10 Stunden nach dem und dem Beleg. Aber ja, ich liebe auch lange Flugreisen. Je kürzer der Flug, desto größer der Stress.
Das stimmt, weil am Flughafen ist immer Stress. Ja. Dann wartest du auf den Koffer, weiß nicht, ob er kommt, weiß nicht, wie er kommt. Manchmal sind sie auch kaputt, wenn man sie wieder in Empfang nimmt. Also das ist schon nervig. Aber ist für euch Sänger nicht die Klimaanlage ein Problem?
Wahrscheinlich ja, aber ich habe mich so dran gewöhnt. Das ist
super.
Es gibt so Masken, die heißt Humidifier, wo ganz viele Sänger damit reisen. Die sehen furchtbar aus, aber die befeuchten die Schleimhäute.
Genau. Ja. Genau. Also wie lange brauchst du, wenn du so einen 10-Stunden-Flug gehabt hast, bis die Stimme wieder...
So 48 Stunden.
Doch. Das heißt, du fliegst auch dann eher hin.
Ja, ja, ja. Also jetzt muss ich dann nächstes Jahr wieder nach Asien und da habe ich schon gesagt, ich möchte 2 Tage bevor die Probe anfängt dahin, weil letztes Mal, als ich nach Asien musste, bin ich praktisch gelandet und zur Probe. Kurz einmal ins Hotel und nach so einem 14-Stunden-Flug.
Das ist brutal.
Dann ist die Stimme wirklich wie die Geige nach dem Ryanair-Flug. Ja. Du hast einmal über deine Geige gesagt, dass wenn sie ein Tier wäre, dann wäre sie eine Katze mit besonderem Charakter. Warum eine Katze?
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich... Das ist das zweite Mal, dass mich jemand...
Nein.
Ich habe das wahrscheinlich...
Sagen, wo war das? War bei einem Interview mit einem Kanal mit N fing's an. Es war wahrscheinlich im Rahmen einer Aufnahmesession. Und da hast du das gesagt. Und mich hat das total überrascht. Warum eine Katze?
Da muss ich jetzt auch mal ganz kurz drüber nachdenken, was mich damals dazu gebracht hat, diesen Vergleich anzubringen. Also Katzen sind ja sehr individuelle Wesen.
Ja.
Katzen können sehr schmeichelnd sein, sie können sehr unabhängig sein und sie können auch kratzbürstig sein.
Ja.
Und vielleicht ist es genau das, was ich auch in der Geige suche, dass sie nämlich diese ganzen Facetten hat.
Ich finde, das hört man nämlich auch in deinem Spiel. Du hast so dieses... du sehr freiheitssuchende im Klang und du spielst ja perfekt, aber mit deiner Note. Und das ist zum Beispiel, was ich im Gesang immer suche. Wenn ich jetzt übe, dann probiere ich natürlich immer technisch den richtigen Vorgang zu machen, dass es mir nicht schadet, aber ich probiere den freien Klang zu finden. Ja. Und wie erarbeitest du dir das und wie hältst du das am Leben bei all den Aufgaben, die du parallel stemmen musst?
Das ist eine gute Frage. Manchmal frage ich mich auch, wann, das fragt man sich ja irgendwie so, warum es nicht geht, fragt man sich genauso manchmal.
Ja, ja.
Also ich denke, das ist erstmal eine Persönlichkeitsfrage. Dann haben wir schon den Vorteil gegenüber Sängern, ihr habt das Instrument in eurem Körper. Das heißt, ihr müsst immer mit eurem Körper arbeiten. Das müssen wir zwar in bestimmte Art und Weise auch, aber wir haben trotzdem das Instrument, was wir traktieren können.
Ja.
Und da muss ich keine Rücksicht nehmen. Und ich habe ja auch ein Instrument von 2001, ein neues Instrument, was mir all diese Facetten bietet. Und da kann ich natürlich auch einfach mal reingehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, das ist für einen Sänger eher nicht so geschickt, oder?
Ja, also ich sag mir ab und zu, wenn ich richtig Bock habe auf der Bühne, jetzt singe ich mal einfach, wie auf Schweizerdeutsch sagt man, dass es chatteret.
Ja, so. Ja, genau.
Das ist,
ja.
Und ich merke das dann auch den Tag später, aber es macht mir so Spaß, wenn ich einfach, also in der Zauberflöte, wenn ich in diesem Papageno-Papagena-Duett am Schluss, das ist ja so anstrengend, aber wenn ich da einfach mal drauf losgehe, dann merkt das das Publikum auch, weil...
Ja.
Ein Publikum, das...
Du hast es gerade gesungen, ne?
Ja.
Und bravo, super Kritiken gekriegt.
Ja, mit einem tollen Dirigenten, Tarmo Peltokoski. Das ist
ja, natürlich, genau. Der neue Jungstar, der neue Klaus Meckele.
So musikalisch.
Ja.
Ich habe wirklich jetzt oft Zauberflöte gemacht und es war für mich so ein Erlebnis, das kennst du sicher, wenn du ein Stück spielst, was du oft machst, dann, ja, jetzt musst du das nochmal proben und okay, dann geht man so zur Probe und ich habe mich dann irgendwie auch nicht eingesungen. Ich dachte, das geht schon.
Mhm.
Und dann hat er so viele Details noch gefunden und sagte, we can do an appoggiatura here and this. Und das war wie ein Debüt dann für mich.
Ja. Toll.
Passiert dir das auch?
Das passiert mir auch. Ich hatte so ein Erlebnis mit Beethoven-Konzert, was ich wirklich, weiß ich nicht,
rauf und runter
in meinem Leben gespielt habe und habe es dann mit dem Ensemble Resonanz und Riccardo Minasi gemacht und das war ungefähr genauso. Ja. So eine völlig andere Sichtweise nochmal, die unglaublich erfrischend und auch für mich nochmal mindöffnend war. War ganz toll, war eine ganz tolle Erfahrung. Passiert nicht immer, aber ab und zu. Und wenn es dann eintrifft, da ist man wirklich der glücklichste Mensch, den es gibt, oder? Wenn man so Musik machen darf.
Das ist wie Fliegen, oder?
Genau.
Man ist dann so frei und man denkt dann auch gar nicht mehr über Tempo.
Nee.
Also Tamu hat wirklich in Konzerten dann komplett andere Tempi gemacht, was ich schätze.
Ja.
Ich hasse es, wenn es immer das Gleiche ist.
Da sollte er kein Ballett dirigieren.
Oh, ich habe ein paar Mal für das Neumeier-Ballett gesungen in Hamburg. Mhm. Und das sind ja dann ganz spezielle Tempi, weil die Tänzer natürlich ihre Pirouetten und alles dann so machen. Hast du auch schon für Ballett gespielt?
Nee, aber ich kann mir das vorstellen.
Ja, ich habe
das stimmt nicht. Ich habe sogar einmal. War das? Nee, das war die Kamerata Bern und ich war im Saal. Und die haben ein Ballett gemacht und da war nämlich genau das. Sie müssen immer genau das gleiche Tempo.
Ja.
Aber ich war nicht beteiligt.
Auf deinen vielen Tourneen hast du ja immer eine Garderobe und das ist so ein Musikerthema. Was muss in deiner Garderobe sein, damit du dich wohlfühlst?
Sie muss warm sein.
Warm?
Das ist das Allerwichtigste. Trifft leider nicht immer zu. Wenn du jetzt auf meine rituellen Handlungen vom Konzert ansprichst.
Das auch.
Also was ich brauche, ist ein Glas schwarzem Tee, am besten Earl Grey und da auch mit Zucker, sonst trinke ich ja nichts mit Zucker, aber vorm Konzert einen schwarzen Tee, eben keinen Kaffee und eine halbe Stunde vorm Konzert dunkle Schokolade. Aber die habe ich sowieso immer dabei.
Ganz dunkel, also so
ab 75 aufwärts.
Ja.
So, das sind so die Dinge, die ich brauche. Was brauche ich in der Garderobe? Gutes Licht.
Zum die Noten sehen, ja.
Ja, das noch nicht mal, aber wir Frauen müssen ja,
also weißt du,
umso älter ich werde, umso, wie sagt man so schön, es dauert immer länger, aber egal. Also, dass man, erstens werden die Augen schlechter, was manchmal auch von Vorteil ist. Und zweitens brauche ich einfach gutes Licht, um überhaupt zu sehen. Also ein Spiegel demzufolge natürlich auch. Einen Stuhl ohne Lehne, weil ich so faul bin, dass ich immer sitze beim Einspielen.
Okay, das, also ein Klavierhocker.
Entweder ein Klavierhocker,
ja,
oder einen ganz normalen Stuhl.
Mhm.
Und dann hört es eigentlich schon auf.
Dann hört es auf.
Und gute Akustik, also trockene Akustik. Für mich ist das Allerschlimmste, wenn der Saal relativ ehrlich in der Akustik ist, nennen wir es mal so, oder trocken. Und dann gibt es Garderoben, und das gibt es leider sehr häufig, wo man das Gefühl hat, man spielt im Badezimmer. Und da macht man sich die Ohren kaputt. Und der Schock, auf die Bühne zu gehen, ist ziemlich groß. Insofern für mich eher eine trockene Akustik. Sowieso passiert es ganz häufig, dass ich eine Stunde vorher das Gefühl habe, ich kann es eh nicht.
Genau wie bei mir.
Es geht nichts mehr. Ja. Es geht auch wirklich nichts mehr manchmal. Du bist ja, hä?
Habe ich das je geübt?
Genau. Warum geht das jetzt alles nicht mehr? Aber inzwischen weiß ich, wenn es so ist, dann geht es auf der Bühne. Wenn im Kämmerlein alles funktioniert, da kriege ich schon so ein bisschen meine Sorgen. Mm. Oh, wie wird das gleich nachher sein? Also das gehört inzwischen auch mit zur rituellen Handlung dazu, sich ganz schlecht zu fühlen eine Stunde vorher. Und dann mit der Hoffnung, es wird besser. Es wird dann auch besser. Ja, das war's, glaube ich. Und die Geige natürlich.
Ich finde das so sympathisch, dass du das gerade alles erzählst.
Es ist aber so, oder?
Und die Geige muss dabei sein natürlich.
Ja, ich bin jemand, der immer den Kontakt zur Geige braucht. Ja. Also ich kann das überhaupt nicht kennen. Manche, die legen ihr Instrument eine halbe Stunde hin und gehen dann auf die Bühne. Das könnte ich überhaupt nicht und deswegen kann ich auch nie Pianist sein.
Wann stimmst du eigentlich die Geige? Kurz bevor du auf die Bühne gehst natürlich, aber...
Immer, wenn ich sie auspacke.
Okay.
Und es ist natürlich gut zu wissen, auf welche Höhe das A gestimmt ist, wenn man mit Klavier oder mit Orchester spielt.
Ja, ja.
Und
das variiert ja auch.
Das variiert, ja. Dann haben wir wieder das Problem, das ist ja für euch Sänger noch viel schlimmer, dass man einstimmt mit dem Orchester und nach 5 Minuten sind sie viel höher.
Ja.
Das Für uns ist das noch halbwegs okay.
Ich spüre das richtig.
Natürlich, ihr müsst das spüren. Und mal, ich hatte neulich einen Flügel, der war auf 45 gestimmt.
Das ist sehr hoch.
Was soll das? Klingt auch die Geige nicht mehr. Und das gerade, ich stelle mir dann immer die armen Sänger vor, die eigentlich einen halben Ton höher singen müssen, als es eigentlich mal gedacht war. Oder vielleicht sogar einen Ton höher, kommt drauf an.
Ich habe jetzt gerade eine CD aufgenommen mit einem Orchester auf 4,30. Und das musste ich komplett üben.
Klar.
Das 4,30 ist so ein Schritt.
Ja.
Auch fürs Ohr.
Es ist eigentlich ein Halbton.
Es ist eigentlich ein Halbton.
Genau.
Aber das war Salieri, also es war total passend zu der Musik auch. Es wirkt dann alles so ein bisschen wärmer, ein bisschen ehrlicher auch. Aber ich musste das üben und gerade, weil ich viele Rezitative gesungen habe. Das heißt, ich musste,
klar,
die Akkorde konnte ich auf meinem Klavier gar nicht spielen. Ich habe dann auf dem iPad gesehen, man kann bei Fourscore, diese tolle App, kann man die Herzeinstellung ändern.
Kann man.
Das ist jetzt für das Nicht-Musiker-Publikum die Herz. Frequenz heißt, wie hoch ein Ton gestimmt ist. Und es gibt
die Schwingungsgeschwindigkeit.
Die Schwingung, genau. Also bei vielem ist es 4,42 Hertz und bei Barockmusik ist es fast immer 4,15 eigentlich.
Genau. Und das ist dann fast ein
Halbton. Ja.
Ein Halbton? Nee, das 4,15. Ist 4,15. Also ich brauche da wahnsinnig lange, um mich daran zu gewöhnen.
Ja.
Wobei ich kein absolutes Gehör habe, sondern nur dieses relative absolute Gehör, was man sich so als Geiger antrainiert. Ich meine, wie viele Jahre hast du Geige gespielt?
Ich habe 9 Jahre Geige gespielt und dann sehr lange Bratsche. Ich hätte ja Bratsche studieren können eigentlich. Ja.
Ist aber
ich
super
dachte, ich übe
schön,
so lange für was? Ja, ich kam nie wirklich sehr weit. Ja, und ich merkte dann.
Nein, Bratschist, das ist ja auch eine Mentalitätsfrage. Nee, und das meine ich jetzt überhaupt nicht in diese Witze-Ecke.
Nee.
Gar nicht.
Ja.
Sondern manchmal tut mir die Bratsche auch leid. Man muss dafür geschaffen sein, immer zu verbinden. Die müssen immer vom Bass zur Oberstimme hin verbinden und sind der Motor. Wie so oft auch eine zweite Geige.
Unglaublich wichtig.
Ne?
Zweite Geige
wahnsinnig
ist so wichtig.
Und letztendlich sind sie immer die Dienenden. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und ich glaube, das muss man innerlich wollen.
Ja.
Dafür muss man bereit sein. Denn so viele Bratschen-Solisten gibt es jetzt auch nicht.
Nee. Ich glaube, ich habe Bratsche dann mit meinem Instinkt gewählt später, weil meine Singstimme wurde tiefer. Ich war kurz nach dem Stimmbruch, war ich ein hoher Tenor.
Echt?
Und dann
und vorm Stimmbruch?
Hoher war ich alt.
Alter, was eigentlich
die
typisch
Bratsche
ist, ne?
Ja. Ich wurde dann ein bisschen tiefer in der Singstimme und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte jetzt Bratsche spielen. Und weil ich ja so, ich bin ja sehr groß. Lange Arme, ich konnte diese Griffe alles ohne Problem.
Und Geige war wahrscheinlich, da musstest du die Geige weit rausnehmen.
Ja, und an meine Schulter. Und
ja,
ich war wirklich nicht sehr begabt mit der Geige. Also meine Familie hat sich sehr gefreut, als es den Wechsel zur Bratsche gab.
Aber mit diesem langen Arm, das liegt nah.
Hast du auch mal Bratsche gespielt?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Nicht wirklich. Ich kann eine Bratsche zur Hand nehmen und ein paar Töne spielen. Klingt auch einigermaßen, aber jetzt sage ich einen ganz bösen Spruch. Ich finde, es gibt schon zu viele Geiger, die denken, dass sie Bratsche spielen können.
Ja, total.
Die es dann immer wieder tun und wo ich mich dann frage, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Wir haben ja heute nicht mehr die Situation, dass Bratscher alles Geiger mit dunkler Vergangenheit sind, sondern das sind die richtig gute Musiker und richtig gute Instrumentalisten. Und ich glaube, da braucht man das nicht. Es sei denn, man macht mal irgendwo hat eine Party und braucht einen Bratscher und es
dann
ist gerade keiner
anrufen?
Da. Naja, ich tue mich immer noch ein bisschen, das ist ganz peinlich, tue mich immer noch ein bisschen schwer mit dem Schlüssel.
Der Schlüssel,
ich kann ihn natürlich lesen, aber dieser Automatismus, ich muss wirklich nachdenken und das fühlt sich dann immer nicht so gut an.
Ich habe tatsächlich vor etwa einem Jahr während einer CD-Produktion, war da eine Bratsche und da haben die gesagt, you play the viola? Yeah, play for us. Und dann habe ich kurz auf meinem iPad irgendwie Bach-Cello-Suiten gesucht und dann angefangen zu spielen und da merkte ich auch, wenn ich diesen Schlüssel so lange nicht lese, vergesse ich ihn. Und ich musste dann anfangen zu zählen, wie früher Kind 1, 2, hier bin ich wieder gelandet.
Oh Gott,
aber
ja.
Du brauchst den ja sonst nie. Also ich habe den nie wieder gebraucht.
Nein, genau.
Du hast so vieles erlebt in deiner Karriere, in deiner Laufbahn. Wenn du jetzt zurückschaust, was war einer der großen Aha-Momente für dich, wo du sagst, das ist das, warum ich das mache?
Den gab es nicht. den Aha-Moment, glaube ich, den gab es nicht. Ich habe sehr früh angefangen, schon weil ich wollte, aber die Motivation war jetzt nicht vordergründig, weil ich unbedingt Musik machen wollte, sondern weil ich das machen wollte, was meine große Schwester gemacht hat. So ging's los. Und dann hatte ich irrsinnig viel Spaß am Spielen, immer. Das hat sich nie geändert. Ich hatte nie Lust zum Üben, aber ich hatte immer Spaß am Spielen und Spaß an der Musik. Und es war so auch meine Sprache und meine Insel und alles Mögliche. Und dann bin ich im besten Sinne so reingerutscht, aber mit Spaß.
Du bist ja in der DDR geboren.
Genau.
Du hast auch in anderen Interviews wahnsinnig spannende Sachen darüber erzählt. Und ich wollte dich fragen, hast du das Gefühl, dass du eine gewisse Verbindung in der Biografie hast zu Angela Merkel? Weil eine Geschichte wie Angela Merkel, die auch in der DDR groß geworden ist, sie ist in Hamburg geboren, aber dann in die DDR gekommen und dann eigentlich die mächtigste Frau der Welt wird, diese wird es nicht mehr geben. Also wir haben ja keine DDR mehr. Und denkst du, dass für dich, weil du doch einen wichtigen Teil deines Lebens auch in der DDR verbracht hast, deine Kindheit, deine Jugend, ist das etwas Besonderes? Hat das etwas mit dir auch gemacht bis heute?
Das hat ganz viel mit mir gemacht. Jetzt kommen wir in dieses Ostthema rein, ne? Also auch Mentalitäten, die im Osten gebildet wurden. Ich habe mich damit irrsinnig viel beschäftigt. Ich reflektiere mich ja auch heute sehr viel. Wir sind ja gerade wieder in so einer Zeit, wo man das Gefühl hat, die Mauer ist zwar nicht mehr da, aber sie entsteht gerade wieder ideell, was ich sehr schrecklich und furchtbar finde. Ich glaube, was die Ostdeutschen oder mich auch extrem geprägt hat, ist, ich möchte mir nicht mehr sagen lassen, was ich zu denken habe. Was ich zu sagen habe, was ich zu denken habe. Das können wir jetzt interpretieren. Wir müssen jetzt gar nicht in die Details gehen. Ich habe 23 Jahre in der DDR verbracht. Ab dem 24. Lebensjahr möchte ich mein Gehirn benutzen und auch das sagen, was ich denke. Und das habe ich auch durchgehalten. Ich habe das sogar zu Corona-Zeiten durchgehalten, ohne ein Corona-Leugner gewesen zu sein, um das mal gleich zu sagen. Ja. Aber ich hatte sehr viele Freunde, die nicht geimpft waren. Ich habe immer versucht, Diskussionen darüber zu führen. War ein bisschen erstaunt, wie polarisiert das damals schon war. Und sehe das mit großer Sorge auch heute, dass man zu wenig andere Meinungen mehr akzeptiert. Von beiden Seiten übrigens. Also ich will jetzt nicht Ostdeutsche gegen Westdeutsche, das gibt es auch innerhalb der damals westdeutschen und ostdeutschen Seite. Ja, diese Polarisierung und dieses nicht mehr ertragen können, dass jemand anders eine andere Meinung hat. Ich habe neulich einen super Satz gehört, wenn ich mit jemandem diskutiere, muss ich wenigstens davon ausgehen, dass der andere zu einem gewissen Limit Recht hat. Mhm. Das heißt, dass ich offen bin, Argumente auch mal anzunehmen und wenigstens mal kurz drüber nachzudenken. Und das passiert kaum noch. Und das finde ich eine Gefahr. Und es driftet im Moment wirklich auseinander. Das hat viel mehr Gründe im Osten. Da können wir über, wer ist alles weggegangen, wer ist dort geblieben, Infrastruktur. Und es gibt zu viele Themen, wo es einen zu großen Einheitsbrei auch innerhalb der Parteien gibt. Man diskutiert für mich zu wenig in Deutschland.
Bei uns in der Schweiz gibt es diese Art von der Diskussion, dass man sich eigentlich fast streitet. Wir sind ja sehr, streitfreudig. Aber danach muss man sich so gut verstehen, dass man noch eine Bratwurst essen kann.
Genau.
Und das ist für mich, also das will ich mir immer erhalten. Und das auch in meinem Umfeld. Sage ich immer, wenn ich diskutiere, sage ich, ich weiß, ich habe jetzt meine Standpunkte sehr deutlich gemacht, auch mit Kollegen. Aber es ist immer auf Respekt.
Genau.
Und was du gesagt hast, der andere hat irgendwie auch recht. Also oder
man hat wenigstens versuchen, eine Empathie zu entwickeln für diese Meinung. Ja. Wenn sie nicht völlig abgehoben ist, klar, da ist es dann vielleicht auch manchmal schwer. Aber man muss immer noch diese Möglichkeit sehen, da ist etwas richtig bei demjenigen, der dir gegenübersteht. Und die Schweizer, ich meine, das kommt natürlich auch aus der Politik, die müssen sich ja immer einigen.
Wir müssen uns immer, wir haben ja keinen Anführer im Land,
nee.
Im Parlament, wir haben natürlich die höchste der Schweizerin, der höchste Schweizer oder so, aber wir haben immer dieses Konkordanzsystem, dass man miteinander fürs Gesamttum agieren muss.
Ja. Und die SVP oder wie heißt die SVP? Das ist die rechte Partei.
Die rechte Partei,
genau,
ja.
Nicht, dass ich da jetzt was durcheinander bringe. Die ist mit eingebunden. Die müssen dann letztendlich zu diesen Entscheidungen mitstehen.
Die SVP ist auch unsere stärkste Partei. Also wir können gar nicht, du kannst die blöd finden, aber du musst mit denen gemeinsame Sachen machen.
Ja.
Man muss auch sagen, die SVP ist bei uns was anderes als die AfD.
AfD hier, natürlich.
Es wird immer aus dem Ausland gesagt, ja, eure AfD ist ja auf
Nein,
es ist ein ganz anderer Umgang und andere Werbung auch, die die machen.
Und es gibt auch eine viel größere Beteiligung also Basisbeteiligung, dass die Menschen wirklich abstimmen können. Und das sind ja viele, ich habe dieses Buch gelesen, wo es Ungleich vereint, das ist ein super gutes Buch, von einem Soziologen, der wirklich sich damit beschäftigt hat. Und wenn man den Ostdeutschen wieder das Gefühl geben würde, das kann ja kommunal anfangen, dass sie was mitbestimmen können. Weil sie haben das Gefühl, sie können nichts bestimmen. Und dann geht diese alte Leier los. Ja, das ist ja wie früher. Da haben wir auch die oben entschieden, was wir zu tun haben. Ja, ich meine, dass es trotzdem anders ist heute, kommt dann nicht mehr an. Und dann war die AfD leider sehr früh dort, vor Ort. Die Rattenfänger sammeln sie auf.
Leider. Als du in Ostberlin studiert hast, hast du mal in einem Interview erzählt, du hast aus dem dritten Stock das Dach der Philharmonie gesehen.
Ja.
Und das war ja so nah und so weit.
Genau.
Wenn du heute durch das gleiche Fenster schauen würdest, auf das Dach der Philharmonie, was geht in dir vor?
Leider gibt es ja dieses Gebäude nicht mehr. Also erstens mal würde man heute über den Potsdamer Platz schauen. Das war ja früher Brachland und Grenzstreifen und zwei Mauern. Also ich bin einfach nur dankbar und glücklich, dass es diese Mauer nicht mehr gibt. Für mich ist nach wie vor dieser 9. November 89 einer der wichtigsten Tage meines Lebens. Sonst wäre mein Leben anders verlaufen.
Wo warst du, als die Mauer gefallen?
Ich war nicht in Berlin, leider. Ich bin dann irgendwie zurückgekommen, ich war irgendwo in Bulgarien, habe da irgendwelche Konzerte gespielt und war dann in der S-Bahn und alle Leute fuhren nach West-Berlin.
Ja, du bist
ich durfte vorher schon, durfte zu Wettbewerben fahren.
Genau, ja.
Und dann im letzten Jahr durfte ich auch ab und zu nach West-Berlin zum Unterricht fahren.
Okay.
Das war eine absolute Sonderregelung. Das heißt, ich kannte West-Berlin schon.
Ja.
Trotzdem war natürlich das Gefühl dieser offenen Grenzen, das war unbeschreiblich. Überhaupt diese ganze Zeit damals, alle, die das erlebt haben, das war möglicherweise mit das Emotionalste, was die Berliner, und zwar auf beiden Seiten, je erlebt haben.
Gibt es für dich Musik, die du mit dieser Zeit verbindest? Oder ein Werk?
Nee, das eigentlich nicht. Du redest jetzt wahrscheinlich von dem Beethoven 9.
Oder Musik, Bernstein, die du gespielt hast zu der Zeit vielleicht.
Das nicht. Also ich fand diese Idee von Bernstein, die Beethoven 9. dann aufzuführen im Konzerthaus und dieses Wort Freiheit dann hineinzubringen in die Ode, das fand ich schon einfach unglaublich. Das hatte eine Kraft damals, was natürlich auch die ganze Atmosphäre in der Stadt aufgesogen hatte.
Es gibt eine Geschichte, die hat mir Hartmut Höll erzählt. Er war auf Konzerttour mit Dieskau.
Mhm.
Erst Ost-Berlin, Konzerthaus.
Dann durch den Tränenpalast nach West-Berlin.
Ja, und dann sind sie nach Dresden. Und dort in der Semperoper. Das gleiche Programm, Liederabend. Und in Ost-Berlin war es wohl ein Riesenerfolg, also mit Standing Ovations und Zugaben und das mucksmäuschenstille Publikum. Und dann sind sie nach Dresden und in der Konzertpause sagt Dieskau zu Hartmut Höll, was ist denn heute los? Ganz schrecklich. Und da kommt Peter Schreier in die Garderobe und sagt, ja, heute ist Westpublikum. Weil das waren Touristen, die sich die Semperoper anschauen wollten.
Das Semperoper, also Problem. Die Semperoper wurde eröffnet und war natürlich ein touristischer Magnet.
Magnet, ja.
Und die DDR hat ja viele Devisen gebraucht. Das heißt, die haben natürlich die Karten an Touristen für Devisen verkauft. Das kann schon sein. Weil eigentlich das Dresdner Publikum ist ein fantastisches Publikum. Man kann viel über die Dresdner sagen, aber Musik verstehen sie.
Aber konntest du das auch Du hast ja dann im Ausland auch gespielt. Konntest du das sagen, dass es ein anderes Gefühl im Saal gewesen für dich?
Das ist, kommt ganz auf die Stadt an, kommt auf den Saal an, kommt auf den Abend an. Natürlich ist ein Touri-Publikum immer anders. Mhm.
Ja.
Klar. Jetzt habe ich aber nicht in der Semperoper gespielt. Also diese Erfahrung habe ich nicht in so einem reinen touristischen, damals dann touristischen Tempel, wo dann die Karten an Touristen verkauft wurden zu spielen. Das habe ich nicht gemacht. Insofern habe ich den Vergleich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass jedes Publikum anders ist, jeden Abend. Und das liegt vielleicht auch an uns ein bisschen, oder?
Ich finde auch. Sprichst du auch mal mit dem Publikum? Moderierst du ein bisschen?
Moderieren, das ist nicht so mein Ding. Was ich gern mache, sind Einführungen, so wenn es das gibt, dass ich da 10 Minuten dazukomme. Was ich sehr gern mache, sind Nachbesprechungen. Das bieten ja inzwischen einige Häuser an. Dass man danach ein Treffen mit dem Publikum hat, das finde ich ganz toll. Und da kommen manchmal die verrücktesten Sachen, aber auch das ist ja, auch wenn da mal Kritik kommt, das ist wunderbar zu verstehen, wie dieser Mensch gerade gehört hat. Und ich bin schon der Meinung, wir sollten so weit wie möglich auf das Publikum zugehen, also so diese Distanz abbauen.
Ja, ja. Ich mache das ganz gerne, wenn ich weiß, ich habe ein neues Liederabendprogramm oder so, dass ich es einmal für einen kleinen Kreis vortrage. Also ich mache dann hier die Flügeltür auf und dann ist das Klavier im anderen Zimmer und mache hier eine Käseplatte für meine Freunde und ein bisschen Wein. Herrlich. Und dann mit meiner Pianistin trage ich das vor. Machst du das auch, dass du mal, wenn du ein Konzert zum ersten Mal spielst oder dass du das mal für deine Studenten oder Freunde,
Familie. Für meine Studenten? Das wäre das Schlimmste. Also vor meinen Studenten, da wäre ich wahrscheinlich mehr nervös als dann
oder?
Später im
ja.
Konzert. Ja, ich habe das zum Beispiel gemacht, als ich nach langer Zeit mal wieder alle 6 Bach-Sonaten und Partiten. Da hatte ich aber Freunde, die in einem Gemeindehaus nicht weit von Potsdam etwas organisiert hatten. Und das war wahnsinnig schön. Da kamen ein paar Leute, die haben auch gespendet. Wir haben dann die Spenden für ein Hospiz gegeben. Da gab es dann auch Wein und ein paar Brezeln.
Ganz
und so.
Wichtig.
Das war, genau. Und man stand dann noch zusammen und hat darüber diskutiert. Und das fand ich total schön und hat mir irrsinnig geholfen. Dies einfach auch zu spüren, diese Länge des Programms, diese Reise nochmal zu spüren. Wie gehe ich mit den verschiedenen Adrenalinpegeln, die in so einem, ich weiß nicht, wie das bei euch bei einem Liederabend ist. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Phasen in so einem Konzert, gerade wenn man so alleine auf der Bühne steht. Und das sind dann schon 3 Stunden.
Ja, ja.
Da geht man durch bestimmte, manchmal auch Konzentrationslöcher. Dann geht es wieder besser. Wie geht man damit um? So, und das zu spüren war wahnsinnig wichtig. Und ansonsten, wenn ich ein Stück zum ersten Mal spiele, dann setze ich mir mal 3, 4 Leute ins Wohnzimmer und spiele es einfach mal.
Bitte, ich will kommen nächstes Mal. Du unterrichtest ja schon eine lange Zeit auch und für mich war das immer ganz wichtig mit meinen Professorinnen. Ich hatte im Bachelor eine Professorin, Christina Larki, und im Master Edith Wiens.
Mhm.
Für mich war das immer ganz wichtig, eine persönliche, nicht Bindung im negativen Sinne, aber eine Beziehung aufzubauen zu diesen Professorinnen, auch weil man ja, ich habe mein Studium mit 18 begonnen, das ist aber der Geige normal.
Aber für einen Sänger ist es sehr,
sehr
früh.
Ich war, glaube ich, der Jüngste, den sie aufgenommen haben. Je. Und da ist man weit weg von zu Hause und so. Und also ich wollte da auch eine, so wie andocken können, also dass meine ganze Entwicklung da begutachtet wird auch. Wie gehst du damit um? Weil es gibt heutzutage ja auch die Kultur, du drehst die Augen, wo man nicht mehr zu nahe am Studenten sein darf. Aber ich
bin überzeugt.
Ja, bald
dürfen wir
nicht
mehr kritisieren, wenn wir so weitermachen. Weil der Einzelunterricht ist ja überhaupt das Gefährlichste, was es
gibt.
Das
ist total, ja.
Aber dann können wir den Musikunterricht abschaffen.
Ja.
Dann können wir die Musikhochschulen abschaffen. Also,
aber diese Beziehung ist so wichtig, oder?
Absolut. Natürlich gibt es ganz klare Grenzen. Aber als Lehrer sollte man diese Verantwortung gegenüber den Studenten sowieso haben, sonst ist man auch kein guter Lehrer. Ich weiß, dass es Fälle gibt, wo das anders ist und Ich finde aber auch, dass die Hochschulen da inzwischen sehr viel tun, dass die Studenten sich anonym melden können, Hilfe bekommen und so weiter. Aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, natürlich habe ich einen persönlichen Kontakt zu meinen Studenten. Das geht gar nicht anders. Die sind 17, 18.
Genau.
Die kommen nach Berlin aus kleineren Städten, sind auf einmal in den Großstadtdschungel hinein. Die viele haben zum ersten Mal die Verantwortung für sich selbst. Und das geht ja auch so weit, die haben nie alleine geübt. Also das ist immer ganz furchtbar, wenn das so ist.
Alleine,
aber das gibt es natürlich auch, gerade bei Geigern.
Ja.
Die Eislaufeltern, wie wir das so schön nennen, die gibt es natürlich überall. Und da muss man ein offenes Ohr oder auch mal einen Hinweis haben oder in der Lage sein, einfach persönlich mit ihnen zu reden. Und das tue ich, das lasse ich mir auch von niemandem verbieten. Ich lasse mir auch nicht verbieten, meine Studenten zu kritisieren. Das sehe ich nämlich als meine Aufgabe.
Ja, ja, klar.
Es ist immer eine Frage des Wies. Und ich stelle fest, dass die allermeisten meiner Studenten ein großes Vertrauen zu mir haben. Das heißt, möglicherweise mache ich nicht ganz so viel falsch, dass sie sich wirklich mit Problemen auch an mich wenden. Da kann ich nicht immer helfen, weil ich bin kein Psychologe, aber ich kann sie vielleicht beraten, wo sie Hilfe bekommen. Mhm. Und gerade junge, begabte Musiker, wenn sie sensibel sind, da gibt es oft was drunter, was zu Problemen führen kann. Und deswegen, finde ich, gehört zum Unterricht dazu, sie da zu beraten und sie da aufzufangen auch. Bis zum gewissen Grad, ne? Also absolut mit einem professionellen Abstand, aber trotzdem mit einem offenen Ohr.
Wie ist es denn, wenn die Studierenden dann nach, sagen wir, 4 oder 8 oder 6 Jahren plötzlich weg sind? Das war für mich auch wahnsinnig schwer, dann zu verstehen, ich bin jetzt nicht mehr Numero Uno, sondern jetzt ist jemand anderes der Student meiner Lehrerin. Wie ist das denn von der anderen Seite her gesehen? Sagt man sich dann Tschüss? Oder?
Naja, man muss natürlich loslassen, ist ja klar. Man muss loslassen und ich versuche, meine Studenten schon so zu unterrichten, dass sie selbstständiger und selbstständiger werden, weil auch aus meiner Erfahrung, wenn man aufhört zu studieren, ist das der Anfang von
Absolut.
Etwas.
Ja.
Es ist nicht das Ende, sondern sie müssen sich weiterentwickeln und demzufolge stelle ich viele Fragen im Unterricht. Ich rege sie wirklich zum Nachdenken an. Insofern hoffe ich, dass sie dann präpariert sind für das, was kommt. Und was ich bei Studenten mitbekomme, ist, dass schon immer so eine leichte Trauer mit dabei ist, wenn sie dann gehen. Ich glaube, das ist aber normal, weil es ist auch ein Lebensabschnitt zu Ende. Die müssen auf einmal geht das echte Leben los. Und ich finde es total interessant, dass das sogar Leuten so geht, die bereits im Beruf stehen. Da ist dieser Studentenstatus weg und auf einmal gibt es so eine kleine Unsicherheit, die gar nicht sein müsste. Aber mir ist das übrigens auch so gegangen. Ich habe Konzerte gespielt, habe schon nach meinem Examen im nächsten Semester angefangen zu unterrichten. Das heißt, ich hatte eigentlich ein ganz normales Berufsleben. Mhm. Und trotzdem war dieser Moment vom Studentenstatus in die freie Welt gar nicht so einfach. Psychologisch. Ich glaube, das ist ganz normal.
Mir ging das so, ich habe im Januar, als ich noch studiert habe, vorgesungen am Deutschen Nationaltheater in Weimar und wurde sofort engagiert. Und ich hatte dann meinen Abschluss im Mai gemacht. Und im Juni gingen die Proben los.
Super.
Und ich war so, ich weiß, dieses Gefühl von Stolz. Ich kann mich erinnern, auf der Bühne in Weimar hat der Intendant mir gesagt, sie kriegen den Vertrag.
Super.
Das kenne ich, ich kannte das immer aus dem Film oder aus den Erzählungen. Ja. Oder?
Du bist einfach gut, deswegen hast du den Vertrag gekriegt.
Genau, ich habe den Vertrag gekriegt. Und dieses Gefühl, ich bin dann so vom Theater da zum Weimarer Bahnhof zurück mit meinem Koffer und ich musste dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Konzert in der Schweiz hatte ich mit dem Zug nach Frankfurt und weiter.
Oh Gott, ging das, wie lange ist das her? Du bist ja noch ganz jung.
2019, ich glaube, das war okay.
Da ging es noch mit der Bahn.
Heute geht das nicht mehr.
Nee.
Und dieses Gefühl von Stolz,
ja.
I did it. Und das, ich sag das heute immer wieder, wenn ich mal irgendwie ein Coaching mache für einen Studenten oder so, ich sage immer so, freu dich auf dieses Gefühl, wenn du weißt, jetzt ist dieses Kapitel fertig und jetzt kommt dein Leben. Und dann hast du ja immer noch dein Team an Coaches und Lehrern, auf die du zurückgreifen kannst.
Das ist bei Sängern ein bisschen anders als bei Instrumentalisten. Die haben das oft nicht.
Nicht mehr, okay.
Beim Instrumentalisten ist es oft so, dass man am meisten von Kollegen dann lernt.
Ja.
In der Kammermusik oder wie auch immer.
Fragst du dann, oder ihr fragt euch gegenseitig. Ja.
Auf der anderen Seite habe ich zu sehr vielen meiner ehemaligen Studenten heute immer noch ein super Verhältnis. Dann begegnet man sich aber wirklich auf Augenhöhe, auch wenn ich versuche, meine Studenten schon auf Augenhöhe zu behandeln, was nicht immer ganz funktioniert. Das ist so ein innerer Wunsch, weiß ich nicht. Dann müsste man die Studenten fragen, ob sie das auch so empfinden. Aber in dem Moment, wo sie dann wirklich im Berufsleben stehen und man trifft sich wieder, dann ist es auf einer Ebene von meiner Seite. Ich hoffe auch von deren Seite. Und dann kann man über viele Dinge auch reden. Und wenn Probleme mal auftauchen, ich kann die auch fragen. Irgendwie funktioniert es gerade nicht, was kann ich da machen?
Wenn ihr euch in der Garderobe trefft davor und beide denkt, ich habe noch nie das Stück gespielt.
Ja, oder auf einmal kann ich es nicht mehr. Oder weiß ich, wir haben ja alle so, dieses ist ja alles Psyche. Ja, natürlich können wir das. Aber manchmal sind die Zweifel dann größer, als sie sein sollen. Und man hat das Gefühl, es geht eben nicht mehr so, wie man es gerne hätte.
Ein großes Thema unserer Branche, ich hasse ja das Wort Business, dieses klassische, ist ganz schlimm. Ich probiere das immer zu vermeiden, aber ich finde, Branche ist ein besserer Begriff. Mhm. Unsere Branche sind Wettbewerbe.
Oh Gott.
Ich habe Wettbewerbe, ich habe keinen gewonnen.
Na siehst du, es ging trotzdem, oder?
Genau, es ging trotzdem.
Siehst du?
Du hast aber einige gewonnen.
Ich musste zu DDR-Zeiten Wettbewerbe machen. Das war die einzige Möglichkeit, eine Geige zu bekommen. Mhm. Es war die einzige Möglichkeit, in die damalige Künstleragentur der DDR reinzurutschen, um auch schon mal auf der Bühne zu stehen. Und wenn man das hatte, das war schon dann toll, weil ich habe dann manche Programme 5 bis 10 Mal einfach gespielt. Auf abenteuerlichen Bühnen, macht aber nichts. Trotzdem ist diese Bühnenerfahrung nicht zu bezahlen, die man da sammelt. Und außerdem war natürlich auch noch die Mauer außenrum. Das heißt, wenn man hinter die Mauer schauen wollte, musste man Wettbewerbe machen.
Ja.
Für mich hatte es auch noch den Vorteil, da ich ja vorhin schon gesagt habe, ich war so ein Fauli. Das hat natürlich mein Professor sehr schnell erkannt und der hat mir einfach jedes Jahr einen Wettbewerb vor die Nase gesetzt.
Ja.
Und er wusste, dann übe ich. Also wenn ich was vorhabe, übe ich.
Wie viele hast du gewonnen? Du kannst jetzt angeben.
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Keine Ahnung, er hatte auch mal Glück, glaube ich. Weiß nicht. Gewonnen. Also, Bach, Kreisler.
Hansi Joachim.
Und dann Josef Joachim,
jo, 91. Josef Joachim, sorry. Ja.
Das war schon ein Door-Opener, muss ich sagen.
Das ist ja immer noch einer der wichtigsten Wettbewerbe, oder?
Es ist, also was soll ich jetzt sagen? Ich bin ja jetzt verantwortlich dafür. Ja. Insofern muss ich sagen, es ist natürlich der wichtigste Wettbewerb. Aber das stimmt natürlich nicht.
Aber
es ist einer der wichtigsten.
Ja.
Und wir versuchen, etwas andere Wege zu gehen als manch andere große Wettbewerber. Da möchte ich jetzt keine einzelnen benennen. Die mich kennen, wissen, welche ich meine.
Du hast kürzlich einen Preis gewonnen. Er wird dir bald übergeben. Du hast nämlich den Opus Classic als Instrumentalistin des Jahres 2025 gewonnen.
Ja, das war eine Riesenüberraschung.
Für ein ganz besonderes Album und zwar mit der Camerata Bern, was mich ja sehr freut.
Ja.
Hast du das Violinkonzert von Peteris
Wasks.
Wasks eingespielt. Das ist auch eine Ersteinspielung, oder?
Das ist eine Ersteinspielung, das gibt's noch gar nicht so lange.
Ja.
Wir haben das im Februar letzten Jahres im Abo-Konzert gespielt und dann kam die Idee auf, wieso nehmen wir das nicht auf? Weil wir auch, also Peteris war auch da, ganz tolle Persönlichkeit, ganz toller Typ. Also wir haben ihn alle ins Herz geschlossen bei diesem einen Konzert, bei dem er dabei war. Und auch das Publikum hat unglaublich toll reagiert auf das Stück. Und dann kam die Idee auf und dann haben wir das sehr schnell realisiert. Wir haben es schon im April aufgenommen.
Ja.
Und es ist ein tolles Stück. Und
ihr habt das in Bern auch aufgenommen.
Wir haben es auch in Bern aufgenommen, genau. Und ich freue mich natürlich riesig, dass der Opus Classic, ein zeitgenössisches Werk, damit auch auszeichnet. auch großer Dank an die Kamerata Bern oder die auch die Aufnahme gar nicht möglich gewesen wäre. Deutschlandfunk hat geholfen. Ja. Also insofern vielen Dank an natürlich auch an meine Plattenfirma, darf man das heute eigentlich noch sagen? Aufnahmefirma, ja. Label, keine Ahnung.
Ich finde, Plattenfirma klingt so schön.
Also,
ja,
das machen die wir. Leute wissen noch, was ich damit meine. Noch, mal gucken, wie lange noch. Und insofern freue ich mich natürlich wahnsinnig darüber, dass es so eine Wertschätzung bekommen hat.
Du hast mit der Kamerata Bern auch noch eine CD gemacht, Dvorak-Violinkonzert.
Ja, das ist ganz neu jetzt. Ganz neu.
Die habe ich mir wirklich sehr oft angehört, weil auch die Serenaden so schön sind danach. Du spielst gerne Werke, die nicht immer im Fokus, sag ich mal, der Branche sind. Etwas unbekannteres Repertoire.
Spiele ich gerne, aber ich spiele genauso gern, dass... ich meine, wenn du Geiger fragst, was sind die größten Stücke, die für Geige geschrieben wurden, da wird dir jeder sagen, es ist eben doch Beethoven, Brahms, ja, Tschaikowski, für mich auch, ja, ich liebe das Stück auch. Wenn man mal das tut, was Tschaikowski schreibt, aber das ist jetzt nur so ein kleiner Nebensatz.
Was
Schumann,
schreibt er?
Sagen wir mal, die Tradition dieses Stückes hat den Text schon sehr verändert. Und auch die Ästhetik aus meiner Sicht in eine Richtung gebracht, die für mich Tschaikowski nicht ganz gerecht wird. Wir können da jetzt noch tiefer gehen, wenn du das möchtest, müssen wir aber nicht.
Wir müssen eine Special-Folge machen über das Tschaikowski-Violinkonzert.
Nein, es gibt beim Tschaikowski-Violinkonzert, Tschaikowski war ein hochgebildeter, extrem sensibler, aristokratischer Russe. Er wurde von dem mächtigen Häuflein nicht anerkannt. Und dann verstehe ich nicht, warum man heutzutage seine Musik mit dieser Kraftmeierei spielt.
Ja.
Weil da gehört
auch
er nicht hin.
Auch singt übrigens.
Ja, ich weiß, alle. Es geht nur darum, wer kann am lautesten und wer kann am schnellsten. Ist ein bisschen ein Problem unserer Branche, um mal dein Wort aufzunehmen. Und ich finde eben, dass dieses Stück unglaublich gewinnt, wenn man diese Sensibilität in den Vordergrund und auch mal seine Tempi macht. Er schreibt ja welche. Da hat er sich ja was dabei gedacht.
Ja.
Wie versteht man das Stück? Was ist also bei seinem Leben, ja, das so geprägt war von Verstecken und nicht das leben dürfen, was er eigentlich wollte. Und das hatte alle, diese ganze Trauer ist in dieser Musik drin. Zusätzlich zur russischen Seele. Also das für mich ist das total. Schon, für mich ist das eine sehr, sehr eigene Sprache.
Ich finde das total spannend, weil die Oper Eugen Onegin wird immer in Verbindung gesetzt mit großen Stimmen. Und auch dieses Wort große Stimme ist Blödsinn, weil es geht darum, ob eine Stimme trägt, Resonanz hat oder
genau.
nicht.
Genau.
Also,
das ist übrigens bei der Geige auch nicht anders.
Oder?
Ne?
Es gibt ja auch nicht eine größere Geige.
Ich kann draufdreschen oder ich habe einen Ton, der tragfähig ist. Und dann ist es egal, wie laut er ist, weil dann auch das Piano trägt. Natürlich muss man auch die dynamischen Extreme haben, völlig klar. Aber dazu gehört für mich auch ein Piano.
Aber diese Eugen, diese Tatjana, das sind ja junge Menschen.
Das ist vor allem eigentlich ein lyrischer Part.
Genau, total lyrisch. Ja. Mit ein bisschen Ausbruch gegen Ende.
Ja.
Aber das kann auch jede lyrische Stimme. Also ich finde, dass was du sagst, was im Notentext steht, sollte man eigentlich als Musiker viel ernster nehmen. Ich setze mich ganz oft hin mit meinem Metronom und gehe die Bezeichnungen durch. Und ich kann sie dann immer noch anders singen. Ich kann es ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, aber als Richtlinie übe ich eigentlich alles mit dem Metronom einmal durch.
Die Idee vom Komponisten, auch bei Beethoven, diese verrückten Metronomzahlen, das ist eine Idee.
Ja.
Und natürlich ist das Verständnis völlig anders, wenn man diese Hörerfahrung einmal hatte und weiß und vielleicht spüren kann, wo er hin wollte.
Apropos Metronom.
Ich hasse Metronom.
Ich hasse
Metronom zu üben, sagen wir es mal so.
Ich hasse es auch mit Metronom zu singen, don't get me wrong. Aber wenn man einmal in dieses Korsett geht, entfalten sich so viele Details, die ich nie höre, wenn ich drüber singe.
Das stimmt. Also ich mache das natürlich auch manchmal. Ich mache es aber vorwiegend auf Offbeats, weil das ein bisschen interessanter ist und weil ich dann auch den Puls spüren muss, was mir sozusagen im Nachhinein natürlich dann hilft. Und dann finde ich das wahnsinnig spannend zu sehen, wie weit ist man eigentlich weg.
Mhm.
Und das ist ja sowieso ein Problem, wenn man ein Stück 10-mal, 20-mal, 50-mal, 100-mal spielt. Man muss sich ja immer wieder neu inspirieren. Das heißt, das Exaltierte wird immer mehr.
Mhm.
Und ist das dann noch gewollt oder ist es nur, damit ich noch den Reiz des Neuen spüre?
Ja.
Und da finde ich es wahnsinnig interessant, weil der Reiz des Neuen liegt ja nicht darin, alles immer extremer, extremer, extremer zu machen, sondern eigentlich ist es der Inhalt, der einen immer wieder neu inspirieren sollte. Und dafür nutze ich natürlich das Metronom.
Ein anderes Thema, was ich wahnsinnig beobachte, ist das Thema auswendig spielen.
Armen Sänger.
Ja, für mich als Sänger, also wenn ich ein Liederabend mache, es wird praktisch erwartet, dass ich jetzt 2 Stunden auswendig singe.
Ist das noch so?
Was heißt leider? Ich verstehe den Gedanken, es ist schön, jemanden ohne Pult zu sehen, ohne Noten. Aber für mich bedeutet das, wenn ich habe ab und zu 4 Opernvorstellungen Anfang des Monats, dann reise ich irgendwo hin, dann singe ich vielleicht eine Matthäus-Passion und dann noch einen Liederabend.
Aber Matthäus-Passion hast du die
Noten? Habe ich die Noten und die Oper kann ich schon auswendig, aber ich habe oftmals nicht den mentalen Raum, diese Texte auswendig zu lernen. Und das ist ja keine Alltagssprache. Irgendwie Goethe und Schiller, wahnsinnig anspruchsvolles Vokabular. Ihr habt aber nicht mal Text, ihr habt nur die Melodie. Wie lernst du das auswendig und überhaupt zum Auswendigen?
Also das ist ein weites Thema. Ich bin natürlich noch aufgewachsen mit diesem Zwang, alles auswendig zu spielen. Habe ich auch. Es war für mich ab einem bestimmten Alter nie leicht. Es war immer ein zusätzlicher Stressfaktor. Und ich finde das so interessant, wie man damit umgeht. Diese Seite von früher ist immer noch präsent. Ich muss mich immer von mir selbst entschuldigen, wenn ich mir die Noten hinstelle. Ist absurd, oder? Ich meine, wie alt bin ich jetzt? Und trotzdem bin ich inzwischen, also die andere Seite, 2 Seelen sind in meiner Brust. Diese andere Seite, die weiß ganz deutlich, dass ich mit Noten besser spiele. Es gibt ein paar Stücke, die spiele ich auswendig und das macht mir auch nichts aus. Und das ist Beethoven des Brahms.
Ja.
Bei Tschaikowski hatte ich neulich auch schon so einen Hänger.
Improvisierst du dann weiter oder wie machst du?
Ich habe noch nie aufgehört. Das ist ja das Lustige. Man hat Angst vor etwas, was einem noch nie richtig die Füße weggezogen hat. Das ist wahnsinnig verrückt. Ich habe noch nie aufgehört zu spielen auf der Bühne.
Ich habe schon. Im Liederabend.
Aber warum? Das kommt aus dem virtuosen Zeitalter. Ich weiß nicht, wo es bei euch herkommt. Natürlich von der Oper. Es ist sicher so, dass es einige gibt, die freier und einen besseren Draht zum Publikum haben, wenn sie auswendig singen oder spielen. Es gibt aber andere, bei denen es genau umgedreht. Also seitdem es das iPad gibt.
Also spielst du mit iPad?
Also meine Bach-Soloabende oder wenn ich Bach-Isai mische, spiele ich alles vom iPad. Das iPad ist da unten.
Ja, okay.
Das stört keinen Menschen.
Und wie blätterst du?
Mit dem Pedal.
Okay, das heißt, du hast ein Pedal.
Ich habe dann ein Pedal.
Und habe einen großen Kleid, das sieht man gar nicht.
Ja, also das mit, du musst ja schon sehen, wo ich pedalisch. Das Schlimmste ist, mit großem Kleid, was ich ja so, es passt ja gar nicht zu mir, mit großem Kleid sitzen und dann nicht wissen, wo ist das Pedal.
Oh, ja.
Grauenhaft. Das weiß ich auch bis heute noch nicht. Deswegen habe ich immer eher schmale Röcke, steht mir auch besser. dieses ganz große Kleid, das passt, glaube ich, zu einem anderen Typus Geiger noch besser, Geigerin noch besser. Also insofern denke ich, es gibt ja inzwischen auch Beispiele. Also Krämer spielt keine Note mehr auswendig. Isabel Faust spielt keine Note mehr auswendig. Eine ganz klare Entscheidung. Neulich mit ihr drüber gesprochen, da ging es um ein Stück, was ich jetzt neu gelernt habe, was man vielleicht normalerweise auswendig spielt. Und dann habe ich sie mal gefragt, wir sind ja sehr gute Kollegen, kennen uns gut. Und dann sagte ich, natürlich stellst du dir die Noten hin. Ich will doch Musik machen.
Genau.
Und genau das, und ein bisschen was von dieser totalen inneren Überzeugung wünsche ich meiner zweiten Seite, die mir manchmal noch da reingrätscht, wünsche ich mir von meiner zweiten Seite, dass so dieses, ich darf das, mein Gott, ich bin jetzt 58. Muss ich noch jemandem beweisen, dass ich auswendig spielen kann? Oder möchte ich eigentlich, dass ich gut Musik mache? Und insofern mache ich es im Moment so, dass ich die paar wenigen wirklich Mainstream Violinkonzerte noch auswendig spiele, aber Schumann zum Beispiel spiele ich von Noten. Und ich fühle mich so gut damit.
Ich habe da einmal, auch noch im Studium tatsächlich, habe ich mal Renee Fleming kennengelernt, die ich absolut verehre.
Fantastisch.
Und da habe ich sie gefragt, ich habe gesagt, you know, it's so hard for me to sing everything memorized. Und dann sagte sie, also bei jedem Liederabend, den sie macht, hat sie ein Notenpult ganz tief vor dem Flügel, so dass man das auch gar nicht unbedingt immer sieht. Also auf den Bildern ist es zum Beispiel nicht ersichtlich, weil meistens das wird ausgeblendet irgendwie. Und das gibt ihr einfach die Sicherheit. Und ich habe sie dann beobachtet im Konzert, sie blättert gar nicht. Es ist einfach da.
Und das ist dann nur psychologisch.
Genau. Und ich habe das jetzt ganz oft gesagt bei einer Winterreise zum Beispiel, wenn man 24 Lieder und auch eine seelische, also so eine Winterreise ist man nachher tot. Da kannst du nicht.
Also ich weiß es nicht, aber also, ich kann es mir vorstellen.
Ja, das ist eine so eine seelische Sache. Ich habe gesagt, ich möchte
Grenzerfahrung.
Ja, ich möchte nichts während dem 15. Lied denken, oh Gott, was kommt gleich?
Ja.
Dann habe ich lieber die Mappe da und dann mache ich einmal so und dann habe ich's. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Perfektionismusdrang, den man an den Hochschulen auch ein bisschen den Menschen ein...
Viel, ja, auf der anderen Seite... In den ganz jungen Jahren finde ich es schon auch gut, dass sie es mal lernen, um dann selbst eine Entscheidung zu treffen.
Das Wissen zu haben, ja.
Genau, selbst eine Entscheidung treffen zu können, bin ich eher ein Typ, der auswendig besser spielt oder von Noten. Wenn man von vornherein sagt, du kannst das alles von Noten spielen, es ist nochmal eine andere Ausnahme. Absolut. Die haben ja auch noch Zeit.
Ja.
Im Studium hat man noch Zeit, sich auf Stücke zu konzentrieren. Das heißt, die meisten können es dann sowieso auswendig. Also sie sollen schon lernen, ja, so dieses irgendwann ist es da, ist immer sehr gefährlich. Das haben wir bestimmt alle mal durch. Aber dass sie sich damit mal auseinandersetzen, ist auch eine andere geistige Auseinandersetzung mit dem Stück. Was sie dann später machen, das sollte man ihnen sagen. Was ihr später tut, das ist eure Entscheidung. Bereitet die Stücke richtig vor, als ob ihr sie auswendig spielen müsstet. Und wenn ihr euch dann besser fühlt, stellt euch die Noten hin.
Was ist deine Taktik, etwas auswendig zu lernen?
Na, jetzt mache ich es ja kaum noch. Na, es ist schon sehr viel mental auch. Ne? Mental ist Struktur, ganz wichtig.
Ja.
Struktur, ganz wichtig. Aber das brauche ich sowieso auch.
Aber hast du dann so Teile, also erster Teil im Kopf?
Sowieso Struktur, oder, ja, aber auch Taktzusammenhänge. Wie viele Takte gehören zusammen? Ein grobe, harmonische, aber wirklich nur grob. Also nicht analysiert, wie es die Dirigenten machen, sondern eine grobe, harmonische Leitlinie. Manchmal Fingersätze, aber dann geht es schon so in das Problem rein, dass ich mehr Sicherheiten einbauen muss, weil ich Angst habe.
Ja.
Weil eigentlich das Ohrgedächtnis plus Struktur sollte ausreichen.
Mhm.
Also das braucht man eigentlich.
Muskelerinnerung, Muscle Memory, was die Amerikaner.
Das sagen die Pianisten immer. Es spielt wahrscheinlich eine Rolle. Es sollte aber nicht die Priorität haben. Also man sollte auch in der Lage sein, im Konzert einen anderen Fingersatz zu nehmen oder einen anderen Bogenstrich, ohne dass es einen komplett raushaut.
Ich atme immer unterschiedlich.
Wahnsinn!
Und das macht meine Partner wahnsinnig.
Echt?
Ja, es hat jetzt die Elsa 30, Pamina, gesungen.
Ja.
Und dann gab es, könnte jeder brave Mann solche Glöckchen verhindern, seine Feinde würden dann. Und sie atmet immer dort. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht einplanen. Also dann bin ich ja 3 Stunden lang mit beschäftigt, wann atme ich? Ich kann mir das nicht merken. Und es gibt Sänger, also ich verstehe das auch total, die müssen genau einüben.
Die haben das eingetragen.
Ja. Und ich habe jeweils so Abende, wo ich denke, oh, meine Lungen sind heute so stark, ich atme jetzt nicht. Und dann singe ich echt Phrasen einfach so durch und der Dirigent schaut immer. Wann atmet er?
Und bitte nicht blau werden
bitte
vorher.
Bitte nicht blau werden. Ja, bei Papageno, es gibt da wirklich so eine Seite, die singe ich super gern ohne Atmen, weil dann hört man dieses Leid, er will jetzt sich aufhängen. Dann hört man das richtig in der Musik. Aber mich macht das wahnsinnig, wenn ich über das auch noch nachdenken muss.
Ja, aber das ist doch eine großartige Freiheit, die du damit hast.
Das habe ich wahrscheinlich, weil ich sehr viel Lied gemacht habe, als ich begonnen habe. Mache ich immer noch, aber jetzt ein bisschen weniger, dass ich im Liederabend immer das Glück hatte, Pianisten und Pianistinnen an meiner Seite zu haben, die warten konnten und die immer mitgehört haben.
Ja.
Kommt da schon oder nimmt da noch eine Sekunde Zeit?
Ja. Das ist doch fantastisch. Dann ist auch jedes Mal anders. Das ist ja sowieso auch mein Credo. Ich finde, jedes Konzert muss anders oder neu klingen, sagen wir, auch für einen selbst, sodass man es immer wieder neu erlebt. Und dann sind Dinge anders als am Abend zuvor, oder? So ist es lebendig.
Es ist mein Credo auch.
Ja, super, da treffen wir uns total. Übrigens, der Kaffee war fantastisch.
Ist lecker, was für ein Satz, das frage ich immer. In einer Sinfonia, was für einen Satz hättest du jetzt getrunken? Wenn das jetzt ein erster Satz gewesen wäre, weil der Kaffee ja Sinfonie.
Also ich fand ihn so schmeichelnd am Gaumen, dass ich sagen würde, es ist entweder ein Lusingando-Scherzo oder wirklich ein Cantabile zweiter Satz.
Ja, ich glaube so Cantabile für mich auch. Ne?
Gut.
Wir sind hier bei einer Rubrik angelangt, die heißt Klassik Doppio Speed, weil wir jetzt ja vom Kaffee wach sind.
Jetzt kommen die schnellen Antworten, ja?
Genau, ich sage dir einen Name oder einen Begriff und du darfst nur mit einem Wort, einem Ausdruck antworten. Und liebes Publikum, ich habe diese Namen auch vorher nicht der Agentur geschickt.
Nein,
oder
ich habe
so.
Keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Jetzt bin ich mal echt
und
gespannt.
Du sagst,
und gibt es dann auch noch eine Uhr, einen Wecker, der dann nach einer Minute sagt, stopp?
Nee.
Das nicht, gut.
Ich habe nämlich so viele, die passen nicht in eine
Minute. Oh Gott.
Also, Klassik Doppio Speed, es geht los. Bernstein.
Fantastischer Dirigent.
Berlin-Brandenburg Airport.
Grauenhaft. Entschuldigung.
Unterricht.
Inspirierend.
Josef Joachim.
Einer der größten Allround-Musiker.
Sport.
Liebe ich zu gucken, nicht so zu machen.
Johann Sebastian Bach.
Der Ursprung von allem.
Die Beatles.
Ein Wort, mein Gott. Die Beatles, große Kunst.
ARD.
Oh, der Bildungsauftrag.
Milchschaum.
Passend zum Kaffee.
Dvorak-Violinkonzert.
Volksmusik.
Opus Klassik.
Danke.
Guben.
Geburtsstadt, ohne sie zu kennen.
Bratsche.
Ein wichtiges Instrument, was ich niemals spielen würde.
Es gibt immer diese Bratschenwitze, nämlich.
Ah, ja.
Warum?
Wir sind doch,
noch nicht ganz an dem Punkt, aber kannst du dir erklären, warum immer die Bratschen die sind, über die man Witze macht? Wie wir gesagt haben, zu Unrecht, sie sind so wichtig.
Also heute definitiv zu Unrecht. Ja. Ich glaube, das liegt an der Entwicklung der Bratsche. Man muss ja mal dazu sagen, dass ganz viele große Komponisten Bratsche gespielt haben. Mozart, Mendelssohn, glaube ich, auch, oder?
Mhm.
Klar, also es gibt mehrere. Mhm. Beethoven, Bratsche. Ich glaube, es liegt daran, dass die Bratsche als allein existierendes Instrument zu lange keine Rolle gespielt hat in der Musikgeschichte. Deswegen haben die Armen ja auch kein wirkliches Repertoire außerhalb des
Hofmeister.
20. Ja, eben im Vergleich.
Mit, ja.
Außerhalb des 20.
Außerhalb,
Jahrhunderts.
Außerhalb, ja, das stimmt. Ja.
Also Hofmeister, Stamitz, da haben wir Mozart, Beethoven gibt's nicht wirklich.
Und Hofmeister ist jetzt auch nicht musikalisch so interessant, dass man das...
Schon zweite Garnitur. Also, Entschuldigung, liebe Bratscher, aber es ist schon zweite Garnitur. Also, das ist... Und das hat zur Folge gehabt, dass sehr viele Geiger auch Bratsche gespielt haben. Und... Ich glaube auch, dass es eine Zeit lang einen Typus gab, der Bratsche gespielt hat, der doch sehr unique war. Es gibt schon noch, auch noch heute, in manchen Orchestern gibt es noch die Bratschengruppe oder Bratschen erstes Pult, die sind die personifizierten Witze. Also ich nenne jetzt keine Namen. Ja? Also aber so zum Beispiel diesen Bratschenwitz. Wir würden gerne im vierten Takt anfangen und der Solobratscher sagt, aber wir haben keine Taktzahlen. Das habe ich alles schon live erlebt. Das wird immer weniger, natürlich.
Bei uns sind das die Tenöre.
Ja, genau.
Genau.
Ich glaube auch, dass viele Bratsche früher Kontrabasswitze waren, weil dieses Instrument hat ein ähnliches Schicksal gehabt. Und das trifft aber heute alles gar nicht mehr zu. Und ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, ich kenne sämtliche Bratschenwitze, ich kenne viele, alle von Bratschern. Die haben einen guten Humor, damit umzugehen, weil sie auch wissen, dass es heute gar nicht mehr stimmt.
Es stimmt überhaupt.
Sind nicht die Ostfriesen der Musiker, lange nicht mehr.
Wir haben jetzt viel über Konzerte gesprochen und deine Vorbereitung auch davor. Was ist das, was du nach dem Auftritt möchtest?
Es ist relativ einfach. Ein gutes Glas Wein.
Ja.
Du doch auch, oder?
Also Wein oder ein Cocktail, irgendwas zur Belohnung.
Also mit netten Leuten.
Ja, zusammensitzen.
Sich belohnen nach dem Konzert und irgendwo hingehen, nett beieinander sitzen, was Schönes essen.
Kannst du danach schlafen?
Nein, nicht gleich. Wir haben alle Adrenalin-Junkies, oder? Ich meine, das dauert 2 Stunden ungefähr.
Es dauert sogar länger, glaube ich. Ich habe einmal ein Interview mit Evelyn Herlitzius gehört, die ich wahnsinnig bewundere. Und die hat das mal irgendwie ausmessen lassen, dass du beim Auftritt so viel Adrenalin hast, dass du 48 Stunden lang das in dir hast, bis das wieder einen normalen Pegel hat, ja. Und ich spüre das auch, dass am Tag nach einer Premiere oder nach einem großen Auftritt bin ich danach so wie durchgeschüttelt. Also,
ich meine, ihr habt auch noch was anderes zu leisten, wenn ihr da so eine ganze Oper singt.
Ja, aber ein Violinkonzert ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch eine körperliche.
Ich will das jetzt gar nicht, aber so eine 3-Stunden-Oper, das ist
mit Maske
schon,
vorher mit, und ja.
Genau. Und ich meine, ihr müsst ja auch noch spielen.
Ja.
Also ihr lebt sozusagen in dieser Rolle für 3 Stunden mit diesem unglaublichen Druck, der da von außen wahrscheinlich auch auf euch einströmt, oder?
Ja, also so, man hat immer den Blick des Dirigenten und dann, wenn die Hand so Kreise zieht, dann weiß man, man schleppt. Und dann scheiße, in welchem Takt, wo ist ein Wort, wo ich, also sind ja meistens
wo man wieder
auch irgendwelche
aufholen
Fremdsprachen,
kann.
Wo ich so, jetzt habe ich so eine Britenoper auf britisch-englisch gemacht, wo ich wusste, mein Hirn ist gar nicht immer schnell genug, um schnell zu singen, die richtige Aussprache, den richtigen Ton.
Also das ist Wahnsinn, das ist so Multitasking, was ihr da macht.
Aber das heißt, du bist gerne in Gesellschaft nach Konzerten mit einem guten Glas Wein, Rotwein oder was?
Ja, und jetzt, es kommt ganz drauf an.
Okay.
In letzter Zeit auch ab und zu mal Weißwein. Es kommt drauf an, was ich esse.
Ich finde auch so ein guter, schwerer Rotwein.
Der bringt einen mehr runter.
Ja.
Und dann natürlich
jetzt, wie wenn wir
jetzt
totale Alkoholiker sind.
Das sind wir doch sowieso alle. Also nach medizinischem, nach der Erklärung, dass wenn man regelmäßig trinkt, was wir, glaube ich, tun, also ich.
Ich auch, ja.
Dann bin ich Alkoholiker, obwohl ich mich nicht als Alkoholiker bezeichnen würde. Weil ich Alkohol ausschließlich zum Genuss trinke.
Ja.
Also in Corona-Zeiten war das ein bisschen anders. Da habe ich auch mal ganz kurz drüber nachgedacht. Oh, jetzt wird's gefährlich.
Da hatte man aber auch nichts zu tun.
Ja, und dann hat man bis 18 Uhr gewartet und dann war die Deadline so, jetzt darf ich die Flasche aufmachen. So, das waren so diese eigenen Disziplinierungsmaßnahmen. Und man hatte wir hatten ja auch kein Adrenalin mehr.
Wir sind
ja Junkies. Ich glaube wirklich, dass wir Adrenalin-Junkies sind. Sonst würden wir diesen Beruf alle nicht machen.
Für mich gibt's immer diesen einen Moment und er kommt, du kennst das Gefühl, da kommt immer wieder, man sitzt zu Hause und dann klingelt das Telefon und das die in irgendeiner Agentur, von der ich noch nie gehört habe, und sagt, ja, heute ist Herr Görne ist krank. Könnten Sie jetzt sofort zum Flughafen und einspringen? Dann sage ich immer, ja, ich wohne leider in Berlin. Hier gibt's keinen guten Flughafen, erstes Problem. Aber man nimmt dann diesen Stress und am nächsten Tag singt man irgendwo ein Repertoire, was man vielleicht noch nie gesungen hat.
Das ist Wahnsinn.
Aber dieses Adrenalin ist so toll.
Wenn es gut geht.
Wenn es gut geht, dass ich danach immer, ich bin komplett fix und fertig.
Klar.
Aber das ist ein, ich sage immer, das ist wie ein, ich habe noch nie einen Rausch gehabt, aber so stelle ich mir das vor.
Ich glaube auch, wir brauchen keine anderen Drogen.
Nee.
Weil wir haben das von in unserem Beruf inkludiert.
Ja.
Also diese Geschichten natürlich, dann auch Konzerte in Abständen zu spielen, wo man eigentlich sagt, es geht gar nicht.
Ein Tag.
Genau, oder dann am nächsten Morgen irgendwie ein ganz anderes Programm. Und das sind in gewisser Weise, stellen wir uns auch immer bisschen auf den Prüfstand, was schaffen wir? So ein bisschen was ist da dabei, glaube ich. Also bei mir jedenfalls. Ja. So eine Sucht danach. Ja, ich schaff das. Ich kann das noch und so. Also das ist nicht wahnsinnig gesund. Ich kann mich auch mal erinnern, das ist schon lange her, da bin ich mit einem Stück ein, was wirklich schwer ist und war relativ kurzfristig. Da habe ich beim Üben so einen Adrenalinschub gekriegt. Der war dann auch nicht gesund. Ja, also war so auf Tage so. Und der Kopf geht wahnsinnig schnell. Ja. Die Finger lernen's wieder ganz schnell. Und ich finde das faszinierend. Aber das ist natürlich ein Stresslevel, den sollten wir nicht durchgängig haben. Ich glaube, dann verbrennen wir ziemlich schnell.
Jetzt sind wir wirklich fast am Ende unseres so schönen Gesprächs, Angela. Ich glaube, ich könnte mit dir 5 Stunden noch hier
so
quatschen.
Echt.
Wir können auch einen Rotwein öffnen übrigens.
Ich muss noch unterrichten. Okay.
Das unterrichtet sich von selber.
Das mache ich nicht mit Alkohol. Nein, niemals.
Wenn du einen Wunsch hast, was du nach deiner Karriere zurücklassen kannst, wofür du stehst, was wäre das?
Das ist immer schwer alleine, also für sich zu sagen. Das können andere vielleicht besser einschätzen. Wofür ich stehe oder wofür ich stehen möchte, um es vielleicht so auszudrücken, ist eine, klingt jetzt furchtbar deutsch, eine große Ernsthaftigkeit gegenüber dem, was ich mache. Also mir, sage ich ganz ehrlich, mir fällt es irrsinnig schwer, das, was in der heutigen Zeit immer mehr passiert, gab es immer, aber es wird auch durch die Social Media noch weiter gefördert, diese Selbstdarstellung und die Show in unserem Beruf. Das fällt mir sehr schwer zu akzeptieren. Ich weiß, dass es das gibt. Das ist aber etwas, was ich, solange ich spiele, solange ich irgendetwas beeinflussen kann in diesem Metier, werde ich dafür kämpfen, dass die Ernsthaftigkeit gegenüber den Stücken, gegenüber der Musik, Authentizität, ehrliches Empfinden immer wichtiger ist als der Erfolg.
Sehr schön.
Schrecklich, oder? Ich komme mir jetzt ganz alt vor.
Sehr schön. Liebes Publikum, die ihr zugehört habt, ihr habt gehört Klassik Doppio und vor mir sitzt Antje Weiters. Vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist, mit mir einen Kaffee getrunken hast, mitten am Tag. Du hast einen vollen Tag hinter dir, vor dir.
Heute ist nicht so voll.
Heute ist nicht so voll. Bitte abonniert uns, bitte empfiehlt uns weiter. Ihr könnt uns hören überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich wahnsinnig, dieses Projekt weiter voranzutreiben und mit einfach spannenden Menschen aus der klassischen Musik und aus der Kunst über das zu sprechen, warum sie es machen. Nicht nur, wie sie es machen, sondern warum sie es machen. Und jetzt, Antje, hast du das wirklich letzte Wort, weil auch du heute, wenn du möchtest, einen Witz erzählen kannst.
Also ich will auch erstmal sagen, mich ganz herzlich bedanken. Es hat riesig Spaß gemacht. Wir haben schon gesagt, wir könnten ewig jetzt hier weiter quatschen. Also abonniert das. Ernest macht das wunderbar. Und jetzt soll ich einen Witz erzählen, ja?
Warum? Weil ich finde, wir lachen zu wenig.
Ja, wir lachen viel zu wenig. Wir haben aber ziemlich viel gelacht.
Wir haben viel gelacht.
Ja. Ich bin ja so ein Bratschenwitz, wir waren ja schon dabei. Ich werde aber jetzt keinen Bratschenwitz erzählen, weil das finde ich zu platt, sondern ich werde den Anti-Bratschenwitz erzählen, nämlich wo sich die Bratschisten endlich mal rehabilitieren können. Also Konzertmeister und Solobratscher treffen sich im Magen des Dirigenten und dann fragt der Solobratscher, der Arme, den Konzertmeister, und hat er dich auch gefressen? Und dann sagt der Konzertmeister, nee, ich bin von der anderen Seite gekommen. Und den finde ich so wunderbar, weil er erstens sehr viel Wahrheit beinhaltet und auch mal die Bratscher ein bisschen entlastet.
Das ist doch sehr schön. Jetzt muss eigentlich Nils Mönckemeyer mal in die Sendung kommen.
Ja, mit dem wirst du wahnsinnig viel Spaß haben. Ist auch so einer, der Bratschenwitze mag.
Ja, ne?
Der kann wunderbar über sich lachen.
Und spielt wie ein Herrgott.
Ehrlich.
Oder?
Ehrlichen, zu Herzen gehenden Ton.
Also
und
Nils,
so
wenn du das hörst, bitte finde uns.
Soll ich ihm das mal sagen?
Ja, sag ihm doch.
Ich sag ihm das.
Das war Klassik Doppio.
Vielen, vielen Dank. Ciao.